Ich möchte aus Römer 2, Abvers 1 vorlesen. Auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Ihr klagt beim anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die zu handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wenn ihr genau so wie die handelt, die ihr verurteilt? Für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein euer Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich aus der Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ewiges Leben in Herrlichkeit und Ehre wird er denen geben, die sich danach sehnen und die mit großer Ausdauer Gutes tun. Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Not und Angst werden über alle kommen, die Böses tun. Zuerst über die Juden, dann auch über alle anderen. Aber jeden, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, seine Ehre und seinen Frieden schenken. Zuerst den Juden, dann auch alle anderen, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Wir lesen hier von Paulus, der Herr an diese Gemeinde in Rom schreibt. Eine Gemeinde, den er gar nicht persönlich kennt, aber sehr viel vom Hörensagen schon mitbekommen hat. Wir haben schon im Hauskreis am Donnerstag gehört, dass Gottes Gericht über alle kommen wird, die ohne ihn leben wollen. Auch die Menschen, die auch ohne im Gesetz sind. Paulus wird das weiter auch hier vertiefen. Aber er argumentiert wie ein Anwalt im Römerbrief. Er hat verschiedene Möglichkeiten, was ist mit A, was ist mit B, was ist mit C und was ist mit D. Und er widerlegt jeder Punkt. Und jetzt sozusagen ist er bei Punkt B angekommen und sagt, was ist hier mit diesen Menschen, die ohne Gesetz leben. Und er fängt an zu erzählen von den Menschen, die ständig urteilen. Nun, wir würden niemals urteilen, oder doch? Manchmal schon. Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden. Welche Brücke?
Na, dass wir nicht urteilen.
Wir urteilen doch, glaube ich. Schneller, als es uns manchmal lieb ist.
Manchmal erschrecken wir uns selbst.
Manchmal erschrecken wir uns selbst sogar. Und dabei ist das genau, was Paulus sagt. Häufig sind wir sehr schnell mit dem Zeigefinger bei anderen. Und dann merken wir, oh, wie ist es bei mir? Ich merke das persönlich immer wieder beim Autofahren. Also, wenn ich an der Straße bin und da ist jemand, der abbiegen will und er möchte eingelassen vor mir, also ich finde das unverschämt, dass er dich reindrängen will. Aber ich bin derjenige, der das Ausfahrt raus will und niemand lässt mich raus und ich finde es unverschämt, wie sie einfach nicht nett zu mir sind. Ja? Egal, wo ich so bin, egal, der andere ist immer unverschämt. Ja, und das ist egal, wo ich stehe, das war ich immer auch. Ja, und das ist einfach auch beim Autofahren, beim Umgang miteinander. Und da sind wir sehr schnell, einfach diesen Zeigefinger zu erheben und sagen, wie könnt ihr denn nur? Aber dieser Satz jetzt hier am Schluss hier vom Vers 4 steht, Für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendliche, reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zum Umkehr bewegen will? Gott ist auch den Menschen gegenüber gütig, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ja. Ist das nicht schwer zu glauben? Wir beten, wir geben unsere Zehnte, wir bringen uns in die Gemeinde ein, wir opfern sogar. Und dann kommt irgendeine Natur, Katastrophe, es trifft uns genauso wie alle anderen. Oder umgekehrt, dort wo es regnet, der kriegt Regen ab, den Gott nie einen Pfennig gegeben hat. Und ich gebe so viel und vielleicht ich kriege nicht mehr ab. Aber Gottes Güte ist sogar bei den Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben will. Denn er möchte gerne, dass die Menschen zum Umkehr geleitet wird. Er möchte sie bewegen. Und das ist das, was Gott ist. Aber wir Menschen, wir sind hartnäckig. Gott gibt und Gott gibt und Gott gibt. Und wir Menschen, wir sind hartnäckig. Wir wollen nicht zu Gott kommen. Und was wir wirklich nicht wollen, ist unser Leben zu ändern. Wir wollen, dass es alles so bleibt, wie es war. Aber Gott möchte wirklich unsere Schuld sühnen, vergeben. Gott möchte wirklich unsere Schuld aus der Welt räumen. Aber zuerst müssen wir zu ihm kommen. Aber eines Tages gibt es diesen großen Tag des Zorns, wo wir alle vor Gottes Thron stehen werden und da wird gerichtet. Und Gott wird sich dann als Richter zeigen, der gerecht ist, denn jeder wird bekommen, was er verdient hat. Wir, die an Jesus Christus glauben, bekommen ewiges Leben in Herrlichkeit, ein ewiges Leben, wo Ehre da ist, ein ewiges Leben, wonach wir uns sehnen, weil wir hoffen, aber auch Gutes tun. Wir haben mit Ausdauer Gutes getan. Epheserbrief sagt, dass wir wandeln sollten, wir sollten agieren, reagieren, das tun, wozu Gott uns berufen hat, nämlich die Werken, die er schon längst für uns vorbereitet hat. Wo haben wir heute eine gute Tat im Namen Jesus getan? Wo haben wir diese Woche wirklich gehandelt, als die Augen oder Hände oder Füßen oder Mund Gottes, um die Menschen um uns herum ein Segen zu sein? Dazu sind wir noch hier. Das ist der Grund, warum Gott uns noch nicht zu sich gezogen hat, um Gutes hier in seinem Auftrag zu machen. Aber Gottes unverzöhnliche Zorn wird die Menschen treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit geleugnet haben. Ich lese weiter ab Vers 14. Freilich gibt es unter den Völkern Menschen, die Gottes Gebot gar nicht kennen und doch danach leben, weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihren Herzen geschrieben ist. Denn ihr Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Was heute noch in den Menschen verborgen ist, wird einmal sicher oder sichtbar und offenkundig werden. Und zwar an dem Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die Menschen retten wird, so überzeugt es oder so bezeugt es die rettende Botschaft, die ich verkünde. Ich finde es sehr interessant. Momentan höre ich ein Hörbuch über die verschiedene, über die Mythologie vom Griechenland und aus dem Römischen Reich. Und da sind die verschiedenen antiken Mythen, die es da so gibt. Und heute hörte ich gerade davon, dass eins davon von den verschiedenen Erzählungen, die da gemacht werden in der griechischen Mythologie, ist, ein Gott kam nach unten auf der Erde, nahm Ton, formte aus diesem Ton der Mensch und ließ einen anderen Gott Leben hineinhauchen. Klingt das ein bisschen nach 1. Buch Mose?
Ja.
Also ich war erstaunt. Und dann gibt es weiter in die Geschichte, dass es dann einen Mann gibt, der ein großes Schiff baut, zusammen mit seiner Frau und ein paar seiner Kinder sind drauf und die überleben eine große Flut. Zwar dauert diese Flut nur 27 Tage, aber dann landen sie auf dem Berg Delphi, dort in Griechenland, und steigen aus und bevölken die Erde neu. Kommt das uns auch irgendwie bekannt vor? Es ist erstaunlich, wie Gott in den verschiedenen Religionen dieser Welt gerade eben seine Geschichte hineingelegt hat. Das haben die Missionaren immer wieder verblüfft. Die kamen an den legendsten Stellen der Welt, ob es Neuseeland war oder Afrika oder irgendwo auf einer Insel mitten im Pazifik, und fingen an, dann vom Noah zu erzählen. Und die haben gesagt, den kennen wir. Andere Namen, aber die gleiche Geschichte. Und die fangen an davon, wie die Menschen geschaffen wurden. Und sie sagen, die nehmen immer so ein bisschen Staub und versuchen, ein Ding daraus zu machen, dann machen die so. Und diese Geschichte wird vom Volk zu Volk überall immer wieder entdeckt. Obwohl die Juden, die noch nie erreicht haben, obwohl die Christen noch nie zuvor da waren, gibt es diese zwei Geschichten fast in alle verschiedenen Völkern der Welt. Gott hat etwas hineingelegt. Und das wurde von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Die Menschen wussten von etwas. Und das ist das ein bisschen, was hier auch gesagt wird. Die Menschen, diese Völker, die Gottes Gebot gar nicht kennen und doch danach leben, weil ihr Gewissen ihnen das vorschreibt. Und damit haben wir ein kleines bisschen unser Problem. Wer hat immer sein ganzes Leben lang ein reines Gewissen gehabt? Hände hoch bitte. Ah, das sehe ich, genau. Also, das geht noch nicht mal. Ich war gerade in Rendsburg und ich habe da gerade Gottesdienst gehabt, von 3 bis 4:30. Und dort am Ende des Gottesdienstes haben wir eine Gemeindeversammlung gehabt und da war ein kleines Mädchen da, 4 Jahre alt. Und sie kam auf mich zu nach dem Gottesdienst und sagt, ich bin ein ganz böses Mädchen. Schau dich an. Ja, okay, was hast du gemacht? Ja, ich habe ganz was Böses gemacht. Und ich war irgendwie, okay, was? Das werde ich dir nicht erzählen, das ist mein Geheimnis. Noch niemals 4 Jahre alt und sie begreift, was böse ist. Sie begriff schon noch niemals 4 Jahre alt, dass sie was Verkehrtes gemacht hat. Sie wurde ein bisschen angeben, aber gleichzeitig war ein kleines bisschen, oh, was passiert da drin in ihrer Stimme? Kein Mensch dieser Erde kann wirklich vor Gott eines Tages stehen und sagen, Herr, dich kannte ich zwar nicht, aber ich habe alles immer richtig gemacht. Kein einziges Mal habe ich was Böses gedacht. Kein einziges Mal habe ich was Böses nicht gesagt. Kein einziges Mal habe ich Menschen nie was aus Schmerzen oder Leid hinzugefügt. Kein einziges Mal war ich nicht egoistisch, sondern immer den ersten Vorrang gegeben. Kein Mensch auf diesem Planet wird vor Gott stehen können mit einem reinen Gewissen. Dennoch wird Gott die Menschen dadurch beurteilen. Und da können wir uns auf die Hinterbeine stellen und wir können sagen, was wir wollen, auch egal wie unfair das so ist. Das ist Gottes Weg. Die Spielregeln haben wir nicht geschrieben. Aber Gott offenbart seine Spielregeln und sagt, so ist das. Und die Menschen haben das begriffen. Das ist erstaunlich, dass gerade eben in der 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland wir Missionaren hunderte, wenn nicht ein paar tausende Missionaren in der ganzen Welt ausgesandt haben. Wir haben Menschen ausgesandt, um die verschiedenen Völker in dieser Welt, das war gerade der Zeit, wo man auch Nord- und Südamerika entdeckt hatte, das war gerade die Zeit, wo man endlich nach Afrika hingehen konnte, um die Leute zu erreichen, das war gerade die Zeit, wo dann in Australien, Neuseeland, den ganzen pazifischen Raum, man hinkommt mit dem Schiffen, um dort diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Und warum haben sie es getan? Weil sie wussten, ohne Jesus gehen sie verloren. Die Menschen haben auf sich genommen eine Last, eine Bürde, Unannehmlichkeiten, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Denn einmal, als sie auf dem Schiff waren, kamen sie häufig nie zurück. Das war nicht ein Flugzeug wie heute, dass man nach 10 Stunden irgendwie zurückfliegen kann. Das waren häufig 3, 4, 5 Monate unterwegs mit dem Schiff irgendwo hin. Und nachdem man da war, wusste man gar nicht, ob man jemals wieder zurückkommt. Und die haben das auf sich genommen, diesen Auftrag, weil sie wussten, diese Menschen haben noch nie was von Jesus gehört und die gehen verloren. Wir müssen sie von Jesus erzählen. Wir müssen sie denn da erzählen, dass es einen liebenden, rettenden Gott gibt. Und diese Botschaft ist da von Jesus so wichtig. Aber heute, naja, vielleicht doch, irgendjemand anders kann das machen. Ich gebe ein bisschen Geld oder was, aber ich nicht. Das ist mir zu schwierig. Das ist mir zu unangenehm. Was drängte Paulus, diese Missionsreisen zu unternehmen? Was drängte Paulus, nachdem er ausgepeitscht wurde, nachdem er für tot erklärt wurde, aus der Stadt rausgeschleppt wurde, der gesteinigt wurde, der ständig im Gefängnis geschmissen wurde? Was trieb ihn voran, das Evangelium von Jesus Juden wie Nicht-Juden zu sagen? Denn er wusste, die Menschen gehen verloren ohne diese rettende Botschaft. Und das ist das, was hier uns manchmal unterscheidet. Wir glauben, Gott ist irgendwie nett. Wir hoffen, dass er irgendwie das möglich macht. Und wir sind nicht so gern dabei zu sagen, die Leute, die nicht Ja zu Jesus gesagt haben, dass sie verloren gehen. Weil wir kein Mensch was leid, kein Mensch da was wehtun wollen. Wir wollen überall da tolerant sein. Aber dazu hat Gott uns leider nicht so berufen. Gott hat uns berufen, diese rettende Botschaft weiterzugeben, was auch Paulus verkündigt hat. Ich lese weiter ab Vers 17, da steht: Du nennst dich Jude und verlässt dich darauf, dass du Gottes Gesetz kennst. Du bist stolz auf deinen Gott und auf dein besonderes Verhältnis zu ihm. Denn du hast Gottes Gebote gelernt und weißt genau, wie man sich verhalten soll. Deshalb traust du dir zu, Blinde führen zu können und für alle, die im Dunkeln tappen, das Licht zu sein. Du willst die Unverständigen erziehen und die Unwissenden belehren, denn du kennst ja das Gesetz, in dem alles über Gott und seine Wahrheit steht. Entschuldigung. Doch, wenn du die anderen so gut belehren kannst, weshalb nimmst du selbst keine Lehre an? Du predigst, dass man nicht stehlen soll und stiehlst selber. Du sagst den Leuten, dass sie nicht die Ehe brechen sollen und tust es doch selbst. Von anderen verlangst du, keine Götzen anzubeten und dabei bereicherst du dich an ihren Tempelschätzen. Du bist stolz darauf, dass Gott euch seine Gebote gegeben hat. Und dennoch lebst du nicht nach seinen Geboten und bringst ihn so in Verruf. Aber das steht ja schon in der Heiligen Schrift. In Jesaja 52 steht: Euretwegen werden die Völker Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Sicher, es ist ein ganz besonderer Vorzug, ein Jude zu sein, wenn du Gottes Gebote befolgst. Tust du dies aber nicht, dann bist du mit denen gleichgestellt, die niemals beschnitten worden sind. Alle, die nach Gottes Gebote leben, gelten vor ihm als beschnitten. Ja, solche Menschen werden sogar über euch, Juden, Richter sein. Denn ihr habt zwar Gottes Gebote, lebt aber nicht danach. Die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind nur äußerlich und lassen doch niemanden wirklich zum Jude werden. Jude ist meinem tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung toter Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen anderer Menschen mag das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Also, ich habe vorhin erzählt, dass der Paulus jetzt verschiedene Menschengruppen aufzählt und dann immer wieder sagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Er hat gerade die Menschen aufgezählt, die das Gebot Gottes gar nicht kennen. Die sind trotzdem eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes. Und jetzt spricht er die Juden an. Und die Juden sind ein stolzes Volk. Es ist interessant. Es gab das Land Israel zwischen ungefähr 70 nach Christus bis 1918 gar nicht. Das heißt, 1850 Jahre lang gab es das Land nicht. Dennoch wusste jeder, wer Jude ist und nicht. Stell mal vor, wir würden dann zurückgehen in die Geschichte, wir würden zurückgehen in Deutschland, zurück zu der Zeit der Römer. Und da würden wir die ganzen Leute in Deutschland zerstreuen auf der ganzen Welt. Und dann nach 1800 Jahren würden wir sagen, oh, dann könnt ihr zurückkommen. Kein Mensch würde mehr wissen, dass er ursprünglich abstammig aus Deutschland kam. Also in Amerika, wir sind erst dort dabei, seit dem 16. Jahrhundert das Land zu bevölkern. Und da kann man noch nicht mal sagen, wo man herkommt. Es ist so vermischt. Die Iren heiraten die Briten heiraten die Deutschen, da sind Holländer darunter, da sind jetzt Mexikaner darunter, die sowieso nur ein Mischvolk sind und. Also ist so alles verworren. Aber die Juden, die wussten. Und bis heute wissen sie das. Ja, wir gehören zum Volk Gottes. Und diese Menschen haben gesagt, uns geht es gut. Wir haben das Gesetz Gottes. Wir kennen das Gesetz. Deshalb muss für uns andere Regeln gelten. Wir sind beschnitten. Wir haben ein äußeres Zeichen und deshalb sind wir besonders. Und es gibt sogar in unseren christlichen Kreisen sogar Menschen, die auch sagen, die Juden sind ganz was Besonderes. Alle Juden werden eines Tages oben im Himmel sein. Und da muss ich sagen, was hat Petrus gesagt am Pfingsten? Was hat Paulus gesagt immer wieder in jeder Gemeinde? Du brauchst Jesus, sonst bist du verloren. Nun, wie Paulus hier sagt, es ist ein besonderes Vorrecht, Jude zu sein und da Jesus kennenzulernen. Denn man ist dadurch doppelt gesegnet. Nicht nur versteht man im Alten Testament, sondern man versteht auch den neuen Bund, was Gott mit uns geschlossen hat. Denn die Juden sehnen sich nach etwas, nämlich ihren Messias, ihren Erlöser. Und leider, als Jesus auf dieser Erde war und starb und wieder auferstand, haben sie es nicht bekommen. Denn die haben damals gesagt, es muss ein Befreier kommen. Nicht ein Befreier von unseren Sünden, sondern ein militärischer Befreier. Denn das Land war besetzt. Der Messias wird ein Königreich aufbauen und damit das Land Israel befreien von diesem Joch der Römer. Und das hat Jesus nicht getan. Und deshalb haben alle Juden gesagt, das ist er nicht. Aber die haben nicht verstanden, dass das Königreich Gottes denen nahe war, aber noch nicht ganz da ist. Es wird so kommen. Paulus sagt hier, wie bist du überhaupt drauf? Du bist Jude, du glaubst an das Gesetz und du lehrst anderen Menschen, aber du hältst es noch nicht mal selbst ein. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein Götzenbild haben und dennoch all diese Dinge tust du. Was ist das? Das gleiche übrigens, was Jesus sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ihr gebt sogar die Zehnte ab von euer Kräuter auf euer Teller. Aber wie sieht es aus in eurem Herzen? Gott ist nicht an unser äußeres Erscheinungsbild interessiert. Er ist interessiert an dem, was in unserem Herzen so vor sich geht. Alle, die nach Gottes Geboten leben, gelten von Gott wie beschnitten. Wenn man Galater nochmal anschaut, besonders Kapitel 3, da sieht man, wie wir Abrahams Kinder geworden sind. Nicht, weil wir das Gesetz befolgen. Wir sind Abrahams Kinder geworden, nicht, weil wir die Beschneidung über uns gehen ließ, sondern wir sind Abrahams Kinder geworden, genau wie Abraham Wohlgefallen bei Gott gefunden hat, nämlich er glaubte. Gott nahm Abraham aus seinem Zelt raus und er sagte, ich werde dir so viel Segen geben. Und Abraham sagte, nützt nichts, will ich nicht. Ich habe keinen Sohn. Und Gott sprach und sagte, schau nach oben. Schau mal die Sterne an. Der menschliche Auge kann ein paar hundert bis tausend Sterne an einer guten Nacht sehen. Da sind Millionen, aber Millionen zu sehen. Er sagt, schau mal die Sterne an. Ich werde dir so viele Kinder geben. Und Abraham hätte sagen können, geht nicht, Gott, tut mir leid. Unmöglich. Aber Abraham tat das, was wir auch tun dürfen. Wir dürfen sagen, okay, Herr, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie du es machen wirst, aber ich glaube. Denn Glaube ist ein Festhalten an dem, was wir noch nicht sehen können. Und das rechnete Gott Abraham zu. In dem Moment wurde Abraham Gott wohlgefällig. Nicht, indem er nachher seinen Kinder Jungs beschnitten hat. Nein, das war nicht das Zeichen für Gott. Das war das äußere Zeichen. Das Wichtigste war sein Herz. Er glaubte. Und in dem Moment, wo wir glauben und sagen, ja, Herr, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, mir ist das zu hoch und ich kann nicht mal vorstellen, wie das eines Tages so sein kann. Aber weil du es gesagt hast, Herr, ja, ich glaube, da werden wir zu Kindern Abrahams. Hier steht es sogar, die jüdische Abstammung und die Beschneidung sind nur äußerlich und lassen niemand wirklich zum Jude werden. Jude ist meinem tiefsten Inneren, wenn die Beschneidung mehr bedeutet als die Erfüllung der Buchstaben. Was wirklich zählt, ist die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und einen Menschen völlig verändert. In den Augen der Menschen macht das nicht viel bedeuten, wohl aber bei Gott. Manche Theologen gehen sogar so weit zu sagen, wir Christen, wir wurden in den Baum der Juden nicht nur eingepfropft, sondern wir sind sogar buchstäblich Juden wie die Juden vom Abraham. Wir haben die gleichen Verheißungen, die gleichen Rechte, der gleiche Erbteil wie die Juden. Nun, so weit möchte ich nicht ganz gehen. Aber wir haben von Gott so viel dadurch, denn wir sind jetzt seine Kinder. Wir sind Gottes Kinder geworden. Die Juden bleiben ein Sonderfall, weil sie schon eine Sonderstellung auch in der Bibel haben. Und da werden Tausende und Abertausende von Juden gläubig werden an Jesus glauben. Und die werden in der Endzeit eine ganz besondere Rolle da auch spielen. Aber jetzt, heute, wo Jesus noch nicht zurückgekommen ist, dürfen wir wirklich auch sagen, Herr, danke. Danke für dieses Geschenk der Gnade, was du uns gegeben hast. Denn nicht mehr müssen wir das Gesetz befolgen, was wie ein Spiegel uns nur zeigt, wie sündhaftig wir sind, sondern wir haben stattdessen das Blut des Opferlammes, was für uns gestorben ist, Jesus Christus. Und da werden wir bestehen können am Tag des Gerichts. Wir werden in dem Moment merken, was Jesus wirklich für uns getan hat. Und wir werden uns sowas darauf freuen, endlich im Himmel zu sein, um diesen neuen Körper zu bekommen, um in der Ewigkeit mit Gott verbringen zu können. Wer gehört wirklich zum Volk Gottes? Die, die glauben. Ich möchte mit uns beten. Herr, schenk uns immer wieder neu diese Glaube. Hilfe uns immer wieder an dem festzuhalten, was wir nicht sehen. Hilfe uns in dem Moment, wo Zweifel oder Anklage oder der Teufel uns versucht, durcheinander zu bringen. Hilf uns da festzuhalten an dem, was du gesagt hast. Ich danke dir, dass wir glauben dürfen. Hilf unser Unglaube und schenke uns immer wieder neu diese feste Zuversicht auf das, was du versprochen hast. Amen.